Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Seit fast 4 Jahren führt Russland Krieg in der Ukraine. Die europäischen Staaten sind in dieser Zeit vor allem dadurch aufgefallen, dass sie Waffen geliefert und das Geld ihrer Steuerzahler in Milliardenpaketen in die Ukraine geschickt haben. Diplomatische Initiativen zur Beendigung dieses Krieges gab es von den Europäern keine. Dann kam Donald Trump und startete seine Friedensinitiative. Er traf sich mit Putin und mit Zelensky, die Europäer waren außen vor. Doch am letzten Wochenende, da war plötzlich alles anders. Berlin wurde zum Hotspot der Friedensdiplomatie. Amerikaner, Ukrainer und europäische Staatschefs kamen zusammen, um, wie es hieß, Trumps Friedensplan weiterzuentwickeln. Was hat dieses Treffen von Berlin am Ende gebracht und sind wir jetzt dem Frieden in der Ukraine etwas näher? Wir wollen mit ein paar Tagen Abstand auf dieses Treffen schauen und dazu begrüße ich Dr. Thomas Fassbender. Er ist Leiter des Ressorts Debatte bei der Berliner Zeitung. Hallo, Herr Fassbender.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Fassbender, außer Spesen nichts gewesen in Berlin oder gibt es doch etwas, was von diesem Ukraine-Gipfel bleibt?
Na, wenn man es positiv angehen will, haben die Europäer sich zumindest nicht ungeschickt wieder ins Spiel gebracht, denn das sah ja so aus, als ob die Verhandlungen bilateral zwischen Moskau und Washington laufen. Die Europäer haben so von der Seitenlinie aus, ich möchte jetzt nicht sagen gezetert, aber es war schon in der Richtung, also ziemlich unkoordiniert, eigentlich ihr Missfallen bekundet, wochenlang. Die Tatsache, dass das unter Friedrich Merz' Ägide in Berlin stattfand, die würde ich jetzt nicht bekritteln wollen. Insofern rein diplomatisch vom Prozedere her war das sicher kein Misserfolg. Allein die Tatsache, dass dieser europäisch-ukrainische Gipfel in Berlin stattfand. Die große Frage ist natürlich, inwieweit das den gesamten Friedens- und Verhandlungsprozess voranbringt. Aber in jedem Fall kann man doch konstatieren, das Wochenende endete mit der erfolgreichen Rückeroberung der Verhandlungsbeteiligung durch die Europäer.
Seit Donald Trumps Machtantritt in Washington ging ja ein Riss durch den Westen. Sind Amerikaner und Europäer jetzt beim Thema Ukraine wieder vereint?
Ganz selbstverständlich war es, glaube ich, nicht, dass plötzlich doch Jared Kushner und der Steve Witkoff in Berlin mit dabei waren. Insofern also die beiden, die auch mit Putin direkt verhandelt haben. Das heißt, zumindest aus Sicht der Amerikaner scheinen die Europäer wieder ihren Platz am Tisch gefunden zu haben. Und ich gehe schon davon aus, dass die USA jetzt doch akzeptiert haben, ohne die Europäer wird es nicht funktionieren. Wer sie davon überzeugt hat, ob das die Europäer waren, ob das Volodymyr Zelensky war, vermag ich nicht zu sagen. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, sind 2 Dinge. Die Europäer sind wieder im Spiel. Die Amerikaner erkennen das an. Putin knirscht mit den Zähnen. Nur das Problem ist, dadurch, dass die Europäer ständig in diesen Verhandlungen eigentlich diejenigen sind, die die Erwartungshaltung auf der ukrainischen Seite nach oben schieben, auch die Verhandlungspositionen der Ukraine schärfer machen, als sie auf jeden Fall in Russland durchsetzbar sind und wohl auch von den USA als durchsetzbar angesehen werden. Das wirft natürlich die ukrainische Verhandlungsposition, auch wenn es kosmetisch sie stärkt, wirft es sie in der Praxis zurück.
Wenn wir mal auf die Ergebnisse dieses Gipfels schauen, ist Donald Trumps Friedensplan nun weiter aufgeweicht worden? Also wird Trumps Initiative weiter ausgebremst, wie es die Europäer ja bisher getan haben? Oder sind in Berlin möglicherweise sinnvolle Dinge hinzugekommen?
Wir wissen ja gar nicht, wie viele und welche Friedenspläne derzeit existieren. Bekannt geworden ist auf jeden Fall der 28-Punkte-Plan, der ja schon mehrere Wochen diskutiert wird. Von dem kann man ausgehen, von dem kann man sagen, dass er wirklich weitgehend, ich will nicht sagen aus russischer Feder stammt, aber doch weitgehend auch die Erwartungen der russischen Seite widerspiegelt. Was bedeutet das im Prinzip? Das Signal der Amerikaner war, okay, so ein großes Problem hätten wir mit diesen Erwartungen nicht. Das große Problem haben die Europäer, das haben sie ja im Detail und en gros und en masse auch kundgetan. Wo wir an diesem Wochenende definitiv weitergekommen sind, sind eigentlich 2 Dinge. Zum ersten Mal hat der Zelensky doch mehr oder minder unverklausuliert zugestanden, dass die Ukraine den Anspruch auf NATO-Mitgliedschaft nicht erheben oder zumindest kurzfristig nicht durchsetzen will. Das zweite ist, dass wohl Witkoff und Kushner zugestanden haben, dass es in irgendeiner Form an den Artikel 5 des NATO-Vertrages erinnernde Sicherheitsgarantie der USA bilateral der Ukraine gegenüber geben wird oder kann. Also in diesen beiden Punkten hat das Wochenende zusätzliche Klarheit geschaffen, was natürlich auch, und das ist, glaube ich, der größte Pferdefuß dieser Vereinbarung, ist, dass wohl die Amerikaner akzeptiert haben, dass es eine 800.000 Mann starke und reichlich hochgerüstete und zumal von europäischen Truppen vor Ort unterstützte ukrainische Armee geben soll, nicht geben wird, denn dazu müssten ja die Russen erst einmal ihre Zustimmung geben. Und damit steht natürlich für Moskau gegenwärtig noch eine nicht zu akzeptierende Forderung im Raum. Das ist die Forderung der Europäer und das ist genau die Kernforderung, die das Gesamtabkommen so schwierig macht, denn die Europäer sind getrieben von der Überzeugung, dass Russland seine Aggression fortsetzen will, wahrscheinlich auch seine Aggression dann ausweitet Richtung Baltikum, Richtung Polen, möglicherweise Richtung Deutschland. Die Franzosen sind selbst auch besorgt. Das ist natürlich eine zunehmend irrationale Haltung, hier von den Falken in Medien und Politik vertreten wird. Und der Preis dafür ist, dass dieser Krieg weiter fortgeführt werden wird.
Sie haben die sogenannten robusten Sicherheitsgarantien erwähnt, auf die sich Europäer und Amerikaner in Berlin wohl geeinigt haben. Ist das vergleichbar mit der Beistandsklausel der NATO und würde das bedeuten, dass die NATO-Staaten bereit wären, wegen der Ukraine eine direkte Konfrontation mit Russland zu riskieren?
Nein, also was im Raum steht, ist eine bilaterale Sicherheitszusage der USA in der Formulierung analog der Sicherheitszusage laut Artikel 5, die sich die NATO-Mitglieder gegenseitig gegeben haben. Wenn man diesen Artikel 5, also auch den NATO-Artikel 5, sich im Wortlaut durchliest, ist das ja gar nicht ein hundertprozentiges militärisches Beistandsversprechen, sondern das ist eine relativ vage formulierte Unterstützungsverpflichtung der NATO-Mitglieder untereinander. Und eine solche Verpflichtung würden dann auch die USA der Ukraine aussprechen, wenn sich das in einem Verhandlungsergebnis realisieren würde.
Aber was würde eine solche Unterstützungsverpflichtung der Amerikaner praktisch bedeuten? Im Fall der Fälle?
Ich kann mir schon vorstellen, dass da die Amerikaner ja gleichzeitig von einem ziemlich breit angelegten wirtschaftlichen Engagement in der Ukraine ausgehen, werden dort sehr viele Amerikaner sein, natürliche Personen, juristische Personen. Es wird binnen weniger Jahre dort absehbar außerordentlich viel amerikanisches Kapital geben, amerikanische Investitionen. Da wird dann schon für den möglichen Angreifer, in dem Fall für die Russische Föderation, einiges Risiko auf dem Spiel stehen, wenn Moskau sich wirklich überlegen würde, so eine Invasion 2.0 dann in 2 oder 3 oder 4 Jahren zu starten. Da steckt dann schon einiger Gehalt hinter, wenn der amerikanische Staat das mit Brief und Siegel unterzeichnet und wenn möglicherweise sogar, dabei ja auch die Rede von, dass das eine vom amerikanischen Kongress abgesegnete Zusage sein wird.
Gleichzeitig wollen die Europäer eine multinationale Schutztruppe für die Ukraine stellen. Würde das bedeuten, NATO-Soldaten ganz offiziell in der Ukraine? Wie realistisch ist das?
Ich bin sicher, dass es keine Bündnissoldaten, sondern Soldaten einzelner NATO-Mitglieder, die dann jeweils unter bilateralen, also nicht unter multilateralen NATO-Abkommen, sondern bilateral in der Ukraine stationiert würden. Das ist sicherlich für Moskau die schwerste Kröte hier. Neben der Zahl von 800.000 Mann und der Tatsache, dass diese 800.000 Mann auch noch laut dem Verhandlungsergebnis vom Wochenende reichlich gut ausgerüstet sein sollen. Denn die Russen haben von Anfang an immer kundgetan, sie haben 2 Kernziele neben anderen. Das ist, die Ukraine darf nicht in der NATO sein und die NATO darf nicht in der Ukraine sein. Wenn wir jetzt sagen, die Variante Ukraine in der NATO ist vom Tisch, wenn jetzt deutsche Soldaten, deutsche Truppen, englische, französische und andere in der Ukraine wären, wäre ja trotzdem aus russischer Sicht, selbst wenn das formal keine von der NATO entsandten Soldaten wären, wären aus russischer Sicht NATO-Truppen in der Ukraine. Wir würden sagen, das sind keine NATO-Truppen, das sind deutsche, französische und englische. Das ist ein, sagen wir mal, typisch westliches Begriffs- und Formeldenken, mit dem würde man in Russland wenige überzeugen. Also da ist noch einiges am Verhandlungstisch, was bewältigt werden muss.
Russlands Außenminister Lavrov hatte ja vergangene Woche noch gesagt, Russland würde eine solche Schutztruppe als legales Ziel betrachten, also auch angreifen. Gestern klang dann der Kreml-Sprecher Peskow schon etwas anders. Er deutete an, dass Russland vielleicht bereit sein könnte, über eine solche Truppe zu verhandeln. Ist das eine neue Qualität auch in Moskau?
Naja, offensichtlich bewegen sich ja beide Seiten aufeinander zu. Was jetzt halt geschieht, auch auf dem Schlachtfeld, genauso wie hinter den verschlossenen Türen der Diplomatie, ist ein wochenlanges, monatelanges Tauziehen. Da keine der beiden Seiten, und wenn wir jetzt mal sagen, wir haben ja eigentlich 4 Seiten, ja, wir haben die Russen, wir haben die Amerikaner, wir haben die Ukrainer und die Europäer, und keine der 4 Seiten hat Lust darauf, am Ende als derjenige oder diejenige dazustehen, die zuerst nachgegeben oder zuerst mit den Augen gezwinkert hat. Das ist schon ein Pokerspiel, was hier läuft. Ein zynisches Pokerspiel natürlich, weil es gleichzeitig auf dem Schlachtfeld und in der Diplomatie abläuft. Aber das ist nichts anderes als in den großen Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Denken wir mal im 17. Jahrhundert an den 30-jährigen Krieg. Da liefen die Verhandlungen vom Anfang bis zum Ende mindestens 10 Jahre lang. Also wir haben es hier mit einem fast 4-jährigen europäischen Krieg zu tun, mit mehreren hunderttausend Toten auf beiden Seiten. Das ist ein historisch gesehen enormes Ereignis, was vor unseren Augen abgeht. Und da kann man nicht erwarten, dass sich 4 oder 5 oder auch 20 Leute ein Wochenende irgendwo zusammensitzen und dann haben sie ein Papier fertig, das wird unterschrieben und dann macht man die Sektflaschen auf.
Bisher haben ja Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer oder auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas immer davon gesprochen, dass die Ukraine nur genügend mit Waffen versorgt werden müsse, dann könne sie das Ruder noch rumreißen und den Krieg noch gewinnen. Wofür spricht Ihrer Meinung nach diese Einschätzung?
Die Europäer haben wahrscheinlich einen Fehler gemacht, schon 2022. Sie haben nach den ersten großen Erfolgen der Ukrainer in der Abwehr der russischen Invasion auf einen ukrainischen Sieg gesetzt und sich so sehr in diese Position verstiegen, dass man eigentlich bei den Europäern keinerlei Plan B entwickelt hat. Ja, es hat deswegen ja auch nie diplomatische Initiativen gegeben. Die Europäer haben einfach nur gesagt, wir werden zwar A, nicht Kriegspartei, das heißt, ich will es mal ganz brutal sagen, Männer oder Frauen bekommt ihr nicht von uns, also keine Soldaten oder Soldatinnen, aber ihr bekommt Waffen und Geld. Man hat darauf gesetzt, dass mit den Waffen und dem Geld, was aus Amerika kam und was ja auch unter Präsident Biden noch alles lief, die Ukraine in die Lage versetzt würde, dann doch nach irgendeiner Offensive, 2023 hat es nicht geklappt, 2024, 2025, den Sieg herbeizuführen. Derweil inzwischen fehlt der Ukraine natürlich das amerikanische Geld. Und es ist auch nicht nur das Geld und die Waffen aus Amerika. Die große Gefahr ist, dass wenn die Amerikaner die Lust verlieren, die Ukraine zu unterstützen, und dann liefern sie die lebensnotwendigen Geheimdienstdaten nicht mehr, die die Ukraine braucht, um Angriffe gegen das russische Hinterland zu fliegen, sei es mit ballistischen Raketen, sei es mit Drohnen oder Marschflugkörpern. Und da ist natürlich der große Mangel der Ukraine noch gar nicht erwähnt worden. Und das ist, dass der Ukraine die Männer ausgehen, also die Männer in den notwendigen Jahrgängen. Man spricht jetzt schon an einigen Hotspots der Front von einem Truppenverhältnis von 7:1. Also auf einen ukrainischen Soldaten kommen dann 7 russische an manchen Stellen der Front. Das wird, sagen wir mal, nicht sehr groß thematisiert, aber es führt natürlich dazu, dass die Europäer jetzt in die Lage kommen. Sie haben sich verpflichtet, diesen ukrainischen Sieg irgendwie herbeizufinanzieren, ich will es mal so sagen. Sie sehen aber mehr und mehr, es wird dazu nicht kommen. Also alle Seiten geraten unter Druck und am Ende, auch die Russen geraten ja ihrerseits irgendwo unter Druck, weil auch deren Ziele nicht so erreicht werden, wie sie sich das vorgestellt haben. Und aus diesem Druck wird es dann irgendwann wahrscheinlich, aber das kann auch noch 6 oder 8 Monate dauern, zu einer Verhandlungslösung kommen.
Über den Ukraine-Gipfel von Berlin und die Folgen sprach ich mit Dr. Thomas Fassbender, Ressortleiter Debatte bei der Berliner Zeitung. Danke für Ihre Zeit.
Frau Arndt, herzlichen Dank Ihnen.